Erstens, die Vorlesungsfolien sind wichtig für die Vorbereitung auf den Test. Ja, dass das jeder auch zur Kenntnis nimmt. Zweitens ist wichtig der Reader, der bei Copy 2000 erhältlich ist. Also ab sofort ist der erhältlich. Wer hat den sich schon besorgt? Wer hat den sich noch nicht besorgt? Da müssen Sie mal zu Copy 2000 gehen und sich das besorgen. Und drittens, der Band Kulturelle Bedingungen kognitiver Entwicklung. Und da sind nur wichtig die Seiten 45 bis 156. Den Rest brauchen Sie nicht zu studieren. Doch.
Ich war in der Malerischen und die haben gesagt, da müsste man sich unter Umständen an den Verlag wenden, den Rest bestellen.
Also ich habe es ja gestern noch gesehen in der Buchhandlung, in der Pont-Buchhandlung auf der Pontstraße, da war es ja gestern noch.
Ich war jetzt in der Malerischen.
Ja, das gibt es da nicht, da müssen Sie, da habe ich es ja gestern noch gesehen, vor Pontstraße. So, das zu den Vorbereitungen, zu den Materialien. Und wir kommen dann heute zu dem dritten Teil wie sich Ereignisse im Weltbild vorindustrieller Völker erklären lassen. Und grundsätzlich gilt eben, dass Unterschiede zwischen Handlungen und Ereignissen nicht gemacht werden. Also zwischen Handlungen und Ereignissen gibt es keine Unterschiede. Das heißt, Ereignisse werden verstanden als Handlungen. Das heißt, ein Sturm oder ein Kriegsausgang oder ein politisches Ereignis oder ein Vulkanausbruch, eine Sonnenfinsternis, ein Verkehrsunfall. Alle diese Dinge, die wir als Ereignisse verstehen, werden in diesem Weltbild der alten Völker als Handlungen verstanden. Wir unterscheiden ja zwischen Dingen, die zufällig und kausal passieren, und sinnhaften Handlungen, die wir nur Menschen zuschreiben. Oder Verhaltensweisen, wenn wir die noch dazu addieren wollen, die wir auch noch bei Tieren kennen. Wir unterscheiden also zwischen Handlungen und Verhaltensweisen von Lebewesen, unterscheiden das zu Ereignissen, denen wir eben nicht Sinnhaftigkeit zuschreiben, sondern die wir erklären als Ergebnis natürlicher Prozesse, die durch Kausalität und Zufall gestiftet sind. Ich würde ja den Sonnenschein, den wir draußen wahrnehmen, nicht als eine Handlung auffassen, sondern das ist ja ein Geschehen, das ist ja ein ereignishaftes Geschehen, aber es ist keine Handlung nach unserer Vorstellung. Nach unserer Vorstellung ist eine Meeresflut oder eine Meeresbrandung kein Ereignis, nur ein Ereignis, aber keine Handlung. Die alten Völker sehen alle diese Dinge immer als Handlungen, das heißt als Resultate von Motiven und Intentionen. Wenn die Sonne jetzt scheint, dann deswegen, weil sie jetzt scheinen will. Wenn die Sonne uns jetzt hier Wärme und Licht gibt, dann, weil sie das will. So ist die Vorstellung der alten Völker. Wenn es einen Sturm gibt, dann deswegen, weil der Sturmgott das will. Wenn der Wind durch die Blätter eines Waldes fegt, dann, weil der Wind das will. Hier sind Ereignisse grundsätzlich Handlungen. Und das heißt, alle Glücksfälle, alles Glück, das uns zukommt, ist das Resultat von Intention. Und alles Unglück, das uns widerfährt, ist auch das Resultat von Intention. Wir verstehen ja Glück und Unglück, das wir haben, nicht als das Resultat, also als das direkte Resultat von sinnhaften Handlungen, sondern als Zufälle. Wenn Sie 6 Richtige im Lotto haben, dann ist das ja nach unserer Vorstellung ein Ereignis, das rein zufällig entstand. Und rein zufällig werden wir Millionäre. In der alten Welt gibt es aber nicht dieses zufällige Geschehen, sondern dass man 6 Richtige im Lotto gewinnt, ist immer gewollt von Göttern. Also immer das Resultat einer Intention, einer Absicht. Wenn wir durch einen Wald fahren mit dem Fahrrad und stürzen dabei in eine Schlucht hinein, ist das für uns ein kausales und zufälliges Geschehen. Es hätte auch anders geschehen können, nicht, wenn wir besser aufgepasst hätten, wenn das Fahrrad besser im Zustand gewesen wäre und so weiter und so fort, dann wäre dieses Unglück nicht passiert. Es ist für uns also ein kausal zufälliges Geschehen, also ein Ereignis. Es hätte auch anders kommen können. In der Vorstellung der alten Welt gibt es keinen Zufall und also auch keine Kausalität und also auch keine Ereignisse, sondern ein solcher Unfall ist immer das Resultat einer Intention. Entweder einer guten Intention, wenn es sich um eine Strafhandlung eines Gottes oder einer mächtigen Person handelte, oder eben böse Absicht, wenn uns jemand schaden wollte, einfach nur aus böser Intention heraus. Aber dieses Unglück ist nie nur ein Ereignis, nie ein kausal zufälliges Geschehen, sondern immer die Folge einer Absicht. Das heißt, alle Naturprozesse werden in diesem Verständnis aufgefasst als Produkte von Intentionen und Motiven. So, und da im Leben nun mal wir unterscheiden können zwischen 2 Gruppen von Ereignissen, eben mehr glückhaften Ereignissen und mehr unglücklichen Ereignissen und natürlich die Ereignisse, die in der Mitte liegen, ist klar, dass es mindestens 2 Gruppen von Motiven gibt, die hinter diesen glücklichen oder unglücklichen Ereignissen stehen. Genauer betrachtet sind es 3 Gruppen von Intentionen. Erstens, die Geistmächte oder Götter, ich sage jetzt im Folgenden einfach nur noch Götter. Ja? Obwohl das nicht richtig ist, weil es gehören zu dieser Gruppe auch noch die Geister und die Magier und die Zauberer, das gehört alles noch mit dazu. Ich sage jetzt einfach nur, um die Sache zu verkürzen, die Götter. Entweder haben die Götter mir etwas Gutes zugedacht und dann habe ich eben Glück. Oder die Götter wollen mich strafen. Wenn Götter mich strafen wollen, dann kann man nicht sagen, dass das einfach nur böse ist. Man kann auch nicht sagen, dass das einfach nur gut ist, sondern das ist irgendetwas dazwischen, je nach Gesichtspunkt. Oder drittens, böse Mächte wollen mir schaden. Und das sind die 3 Gruppen von sinnhaften Intentionen, die hinter den Ereignissen stehen, die diese Welt steuern. Also alles, was in der Welt passiert, ist das Resultat dieser 3 Gruppen von Intentionen. Das heißt, für die alten Völker war es selbstverständlich, dass Unglücke, die einem Menschen widerfahren, entweder das Resultat eines strafenden Gottes sind oder das Resultat böser Mächte. Entweder böse oder strafen. Wenn ich Glück habe oder wenn glückliche Ereignisse sich vollziehen, dann stehen dahinter gutgesinnte, gutwillige Kräfte, Geister, Götter. Mehr gibt es eben nicht. Gutwillige Kräfte, die mich belohnen wollen oder die mir Glück zukommen lassen wollen, dann habe ich eben Glück in allen Dingen, die ich anfasse, die ich anpacke. Habe ich Unglück, dann gibt es nur die Möglichkeit, entweder will Gott mich für meine Sünden strafen oder ein böser Geist will mir schaden. Jetzt kann man sagen, das sind ja eigentlich sich widersprechende Prinzipien. Und das ist ja auch eine gewisse Unlogik dahinter. Nicht? Dahinter steckt ja eine nicht beträchtliche Unlogik, die müsste man mal etwas genauer jetzt analysieren. Man sagt ja bei den alten Völkern, nicht nur im christlichen Weltbild, sondern bei allen alten Völkern, auch bei Naturvölkern, sagt man, dass hinter bösen Ereignissen der Teufel steckt. Den Teufel, den gibt es in allen Kulturen. Der Teufel ist keine Erfindung der Hochreligion, er ist auch keine Erfindung des Christentums, sondern den Teufel, den gibt es in unterschiedlichsten Variationen in der griechisch-römischen Antike, genauso wie bei Naturvölkern und bei Indianern. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder versteht man den Teufel als einen Agenten Gottes, also als jemand, der sozusagen für den lieben Gott die Schmutzarbeit übernimmt, oder man versteht ihn als eine eigenständige Person, also als eine Gegenmacht zu Gott, als einen Gegengott, gewissermaßen als den Antichristen. Und die alte Welt, die Philosophen und die Denker in Gänsefüßchen der alten Welt, aber auch der normale Mensch der alten Welt, macht sich das nie richtig klar. Dann sagen uns die Religionshistoriker, ja, also in der normalen Theologie der Hochreligion, insbesondere in der christlichen Hochreligion, ist der Teufel im Grunde eine niedere Macht als Gott. Oder vielleicht sogar ein Agent Gottes. Jedenfalls muss er kuschen, wenn Gott selbst auftaucht. Gibt es andere, die sagen, ja, er ist, das ist das sogenannte manichäische Weltbild, dualistische Weltbild, da sagt man, der Teufel ist eigentlich ein Gegengott. Er ist eine selbstständige Kraft, eine Gegenkraft, die sich gegen Gott stellt. Man kann feststellen, dass in allen Religionen, also auch in den Naturreligionen, hier nie eine Vereinbarkeit hergestellt wird. Wie man diese zwei sich widersprechenden Auffassungen eigentlich unter einen Hut bringen soll. Teufel als Agent Gottes oder Teufel als Gegenspieler Gottes. Und wir werden feststellen, dass auch die Auffassung der Teufel als Gegenspieler Gottes, also als eine selbstständige Kraft, sich auch bei Naturvölkern findet. Also auch bei Naturvölkern, bei Indianervölkern gibt es die Vorstellung, der Teufel ist eine selbstständige mystische Kraft. Man kann allerdings sagen, dass der Hauptgrund für diese Zweiteilung, den Teufel als Gegenspieler und als Agenten Gottes zu verstehen, damit zu tun hat, ob man Unglücke erklären will, die sich im eigenen Leben vollziehen oder bei anderen Menschen. Das ist natürlich eine verkürzte theoretische Reduktion, aber eine, die psychologisch natürlich unmittelbar nachvollziehbar ist. Das heißt, man sagt, der Tendenz nach natürlich nur der ganz groben Tendenz nach, dass die Unglücke, die mir passieren, vom Teufel kommen. Das heißt, die sind böse, weil ich bin ja nicht böse. Und wenn ich ein Unglück habe, ist das von der Tendenz her nicht die Folge meiner moralischen Fehler, sondern weil mir jemand etwas Böses will. Und dann habe ich also im Hinblick auf die Unglücke, die meiner Person passieren, natürlich eher die Tendenz zu sagen, hier war der Teufel im Spiel oder seine Knechte und Helfershelfer. Und wenn ich bei einer anderen Person, vor allen Dingen bei anderen Personen, die ich nicht mag, Unglücke sehe, dann habe ich natürlich die Tendenz, also ich stelle mich jetzt natürlich auf den Standpunkt des archaischen Menschen, das ist ja nicht meine Auffassung, sondern die des archaischen Menschen, dann habe ich natürlich die Tendenz zu sagen, hier war der Teufel ein Agent Gottes oder hier hat Gott selbst diesen Menschen gestraft und ihm dieses Unglück geschickt. Das ist die psychologische Erklärung natürlich dafür, warum das archaische Weltbild überhaupt kein Interesse hat, hier zu einer philosophischen Synthese zu kommen und dies in eine kohärente Synthese zu bringen. Weil es wieder, würde ja widersprechen, den psychologischen Ursachen, den psychologischen Motiven, die hinter solchen theologischen Deutungen stecken. Das ist doch ganz klar. Also es gibt Unglücke. Es gibt Unglücke, die passieren mir. Es gibt Unglücke, die passieren Personen, denen ich gesonnen bin und die ich mag. Und es gibt Unglücke, die passieren Personen, die ich nicht mag. Personen, die ich eigentlich ganz gerne bekämpfen würde. Dann ist es natürlich klar, dass man sagt, die Unglücke, die mir passiert sind, sind die Folge des Teufels und seiner Helfeshelfer. Und die Unglücke, die anderen, die ich nicht mag, passiert sind die Folge entweder des strafenden Gottes, der die Person für ihre Missetaten bestraft, oder des Teufels als Agenten Gottes. Ist ja ganz einfach. Wir hatten ja auch schon in der letzten Woche das Beispiel, wo dieser eine Häuptling, der von einem Elefantenbullen schwer verletzt war, im Sterben lag, wo man dann anschließend am Königshof diskutiert hat, wer ist jetzt der mystische Urheber dieses Elefantenangriffs gewesen? Der große Geist, also der Gott, der Teufel oder waren es Geister? Sehen Sie sich vielleicht an das Beispiel. Da haben sie das. Da haben sie alle diese drei Prinzipien zusammen. Der große Gott wäre dann der strafende Gott. Der Teufel wäre dann jemand, der diesen Häuptling schaden wollte. Und die Geister, das weiß man nicht so genau. Entweder die Agenten des Teufels oder die Agenten des Gottes. Wenn Gott allmächtig ist und Gott die Welt geschaffen hat, das ist in der Auffassung aller alten Völker, die herrschende Lehre, es gibt in der alten Welt keine Lehre, die letztlich von dieser Auffassung abwiche. Stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es überhaupt das Böse in der Welt? Warum gibt es überhaupt den Teufel? Wenn Gott vollkommen ist und schafft die Welt, müsste die Welt ja eigentlich auch vollkommen sein. Wie kann man jetzt die Unvollkommenheit in der Welt erklären? Das ist ja auch ein großes Problem in der christlichen Theologie, aber eben nicht nur der christlichen Theologie, sondern es ist das Problem natürlich einer jeden Theologie und einer jeden Religion. Wie kann man das erklären? Die Hauptlehre ist eigentlich die sogenannte Theodizee. Und diese Theodizee ist auch nicht eine christliche Erfindung, sondern auch die findet sich rund um den Globus. Nämlich sie sagt, wenn wir etwas als unvollkommen erkennen, wenn wir etwas als falsch, böse oder als schlecht erkennen, dann liegt das an uns. Wir schauen nämlich nicht richtig hin. Denn im Grunde ist das alles prima. Also im Grunde gibt es gar nichts Schlechtes und Unvollkommenes in der Welt, sondern es ist alles ganz hervorragend eingerichtet. Sie kennen das Buch Hiob, da wird das ja diskutiert, wie Hiob also mit einem schlimmen Ereignis nach dem anderen konfrontiert wird, ausgesetzt wird und er dann mit seinem Glauben an Gott hadert und zweifelt, ob Gott also wirklich vollkommen ist und der gute Gott ist, obwohl ihm wirklich ein Schicksalsschlag nach dem anderen widerfährt. Und die Antwort ist ja die, gerade weil Gott so toll ist und so vollkommen ist, bestraft er seine treuesten und besten Jünger und die müssen in ihrem Glauben unbedingt festbleiben, dass Gott der Liebe und der Vollkommen ist und dass alles ganz wunderbar ist, selbst wenn in sämtlichen Lebensbereichen alles unter die Räder kommt und alles sich ganz schlimm ausgestaltet. Und derjenige, der an Gott zweifelt, hat eigentlich auch die Strafe verdient. Dann wird das auf einmal als Strafe gewendet. Dann ist es eine Strafe für Schwäche im Glauben. Das ist die Theodizee-Auffassung. Das heißt, wenn man ein Bein verliert, wenn man an Krebs erkrankt und arbeitslos ist und so weiter und so fort. Wenn die Angehörigen im Verkehrsunfall sterben, alles nicht so schlimm, denn die Welt ist die beste aller möglichen und die Welt ist vollkommen. Und Gott hat es gegeben und er hat es genommen. Das ist eben die Theodizee-Auffassung. Wen Gott liebt, dem schickt er Übel und Krankheiten. Und das heißt, die Unglücke sind gar keine Unglücke, sondern nur aus der ganz begrenzten Froschperspektive des kleinen Menschen sind solche Bagatellen dramatisch. Da aber das Leben ja sowieso ewig ist und das Leben ja sowieso im Jenseits eigentlich erst als ein Leben bezeichnet werden kann, das irdische Leben ja sowieso gar keine Bedeutung hat, sind das ja alles letztlich nur Bagatellen. Na, wenn die Angehörigen im Verkehrsunfall umkommen, na und? Man sieht sich ja sowieso im Jenseits wieder und das Jenseits, in dem sie jetzt schon sind, ist sowieso besser als jedes irdische Leben jetzt an dieser Stelle. Und daran kann man sehen, dass natürlich eine konsequent theologische Auffassung dieser Art die Unvollkommenheiten ohne weiteres weginterpretieren kann und die Unvollkommenheit entstehen eigentlich nur aus dem Abfall des Menschen von echten Glauben. Würde ein Mensch wirklich glauben, könnte er in diesen Unvollkommenheiten keine wirklichen Probleme sehen, erst recht keine theologischen Probleme sehen. Aber daraus folgt dann, damit ist immer noch nicht geklärt, warum es diese Unglücke und Unvollkommenheiten gibt. Und da ist ja die klassische theologische Antwort die, dass man sagt, die Unglücke sind Strafen dafür, dass der Mensch im Glauben gewankt hat, Strafen für moralische Fehler, die Menschen begangen haben. Wenn Menschen in ihrem Leben keine moralischen Fehler begehen würden, dann würde es auch nicht diese Strafen geben. Die Unglücke und die Unvollkommenheiten sind Strafen für den schlechten moralischen Zustand der Menschen. Das ist die klassische theologische Antwort rund um den Globus bei allen Völkern dieser Erde auf Missstände und Probleme dieser Art. Es gibt aber ein Problem. Es gibt nämlich Beweise dafür, dass die alten Völker sich mit diesen Antworten nicht zufrieden geben. Das heißt, die alten Völker haben zwar diese Auffassung hauptsächlich vertreten und diese Auffassung stand im Mittelpunkt ihres Denkens, das ist aber nicht ihre einzige Auffassung. Sie haben dazu noch mehr Auffassungen, die im Widerspruch stehen zu den genannten beiden Auffassungen. Das heißt, ihr Denken ist nicht in dieser Hinsicht wirklich klar und systematisch, sondern ihr Denken ist in dieser Grundfrage widersprüchlich. Denn würden sich die Menschen mit diesen Antworten zufrieden geben, dann müssten sie ja das Böse oder das Unglück immer als verlängerten Arm Gottes freudig dulden. Das tun sie aber nicht, sondern sie haben Bestrebungen, und zwar nicht nur im Christentum, sondern in allen alten Kulturen und Religionen, die Bestrebung, die bösen Kräfte als Urheber des Unglücks auszumerzen. Nämlich die Hexen und die Zauberer zu töten, die sich für das Unglück verantwortlich machen. Wenn ich jetzt die Auffassung habe, dass der Tod meiner Kinder verursacht wurde durch ein böses Prinzip und ich dieses böse Prinzip vernichten muss, dann habe ich nicht mehr die Auffassung, die ich vorhin charakterisiert habe, nämlich die Auffassung vom Strafcharakter und von der Vollkommenheit Gottes und der Erde. Wenn ich der Meinung bin, ich muss das böse Prinzip, den bösen Geist, der das Unglück gemacht hat, also beispielsweise den Tod meiner Kinder verursacht hat, ich den ausrotten muss, dann habe ich nicht mehr die vorhin genannte theologische Konzeption im Hintergrund, sondern eine andere, nämlich eine diabolische Konzeption. Und zwar eine diabolische Konzeption, die nicht davon ausgeht, dass der Satan der Agent Gottes ist und im Auftrag Gottes handelt. Ist doch klar. Es ist also weit verbreitet unter Naturvölkern, weit verbreitet unter den archaischen Hochkulturen. Menschen, Geister, Teufel für Unglücke verantwortlich zu machen. Also, man bildet sich ein, die Nachbarn hätten einen verzaubert. Man bildet sich ein, böse Hexer und Zauberer, die irgendwo sitzen, hätten aus irgendwelchen Gründen das Unglück über mich geschickt. Man bildet sich ein, der Teufel, sei es in Gestalt einer Hexe, sei es in Gestalt irgendeines Tieres, hätte dieses Unglück produziert. Ja? Jetzt muss man noch dazu nehmen, wie kann man diese bösen Agenten, diese bösen Prinzipien unter einen Hut bringen? Sind das einfach disparate Personen, die nicht miteinander in Verbindung stehen? Man sieht sofort, nein, sondern diese bösen Agenten, diese bösen Prinzipien stehen natürlich in einer gewissen Hierarchie. Der oberste böse Dämon ist natürlich der Teufel. Und dieser Teufel, den gibt es aber nicht nur als eine Person, sondern den gibt es in unendlich vielen Personen. Also im Prinzip, nicht, die Theologen des Mittelalters haben sich darüber Gedanken gemacht, wie viele Teufel gibt es eigentlich? Man kam unter Umständen auf mehrere Millionen. Und diese Teufel sind gewissermaßen überall präsent. Man kann auch so sagen, der Teufel manifestiert sich auch in Menschen. Und wenn sich der Teufel in Menschen manifestiert, dann nennt man diese Menschen Hexen. Das heißt, Hexen sind Agenten im Auftrag des Teufels oder sie sind manifestierte Teufel. Also Gestalten, Personen, in denen der Teufel selbst Gestalt angenommen hat. Und das geht auch noch weiter runter, nämlich bis hin zum Fuchs, ja, oder zur Katze, zur schwarzen Katze oder zum Wolf. Das sind alles auch nochmal manifestierte Teufel. Das heißt, das sind Tiere, in denen der Teufel Gestalt angenommen hat. Und das findet man also auch eigentlich relativ gleichförmig rund um den Globus. Erstens, die Hexenauffassung sowieso findet man rund um den Globus. Man findet auch rund um den Globus die Auffassung, dass die Hexe die Verkörperung des Teufels ist. Und man findet die Auffassung, dass bestimmte Tiere Verkörperungen des Teufels sind. Und da kommt immer gut weg Fuchs, Wolf, Katze und auch noch viele andere Tiere. Also in Afrika zum Beispiel der Leopard. Das sind Verkörperungen des Teufels. Das Krokodil kann eine Verkörperung des Teufels sein. Viele andere Tiere auch. Und da sieht man das. Was wir ja letzte Woche schon gehört haben, die alte Welt macht keinen Unterschied zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und macht keinen Unterschied zwischen Einheit und Vielheit der Personen, macht keinen Unterschied zwischen Person und Gegenstand. Und dass hier keine Unterschiede gemacht werden, kann man zusammenfassen unter dem Titel mystische Partizipation. Das heißt, es gibt eine mystische Partizipation zwischen Hexe und Teufel und der schwarzen Katze, die bei der Hexe unterm Herd sitzt. Das ist eine mystische Partizipation. Die Hexe steht in einer mystischen Partizipation zu ihrer Katze oder zu dem Wolf, der im Wald herumläuft. Die Hexe hat nicht nur einen Teufelspakt mit dem Teufel, sondern sie ist der realisierte Teufel in einer konkreten Gestalt. Das ist mystische Partizipation. Das gibt es auf der Gegenseite natürlich ja ganz genauso. Es gibt den guten Gott, den einen Gott. Aber dieser eine Gott, dieser große Gott, dieser Himmelsgott, materialisiert sich natürlich auch in verschiedenster Weise. In seinen Engeln, in den Statuen, die in jedem Tempel stehen. Die Statuen, die in jedem Tempel stehen, werden ja auch als Gott angebetet und als Gott verehrt. Und der archaische Mensch macht sich jetzt keine Gedanken darüber, was er da jetzt eigentlich anbetet. Er macht sich jetzt keine Gedanken darüber, dass die Marienstatue in der Kirche ja nicht nur einmal vorkommt, sondern dass es ja tausende von Kirchen gibt und da steht auch immer die Marienstatue und trotzdem wird sie immer angebetet, als wenn sie da leibhaftig vor einem stünde. Das archaische Denken macht sich über diese Dinge keine Gedanken, sondern man denkt im Sinne der mystischen Partizipation, dass das Ganze immer im Teil enthalten ist, und zwar vollständig enthalten ist, und dass das Teil, was man gerade vor Augen hat, immer auch das Ganze repräsentiert. Also der ganze Gott ist in der Plastik, die man vor Augen hat, vor der religiösen Plastik, vollständig präsent. Und gleichzeitig weiß man oder denkt man, dass er auch gleichzeitig ganz woanders ist, irgendwo in der Ferne, im Himmel und so weiter. Und genauso ist das jetzt mit den bösen Prinzipien. Wenn ich eine Hexe identifiziert habe, dann habe ich hier die Verkörperung des absolut Bösen vor mir. Eben den Satan. So, und jetzt sieht man, wenn die Menschen die Auffassung haben, sie müssten die bösen Agenten vernichten, also diejenigen, die das Böse und das Unglück in der Welt herbeigeführt haben, dann können sie nicht in diesem Moment die Auffassung haben, dass das Unglück die Folge der Strafe Gottes sei oder eine Versuchung Gottes, um meinen Glauben auf die Probe zu stellen. In diesem Moment nicht. Und da sieht man, dass das archaische Denken zutiefst widersprüchlich ist. Das ist natürlich ein zutiefst widersprüchliches Denken. Das ist ja nicht logisch. Wenn es logisch wäre, würde man versuchen, daraus eine theoretische Summe zu ziehen. Und die ginge natürlich in die Richtung der Theodizee. Was denn sonst? Sie könnte nur in die Richtung der Theodizee gehen. Wenn ich ein manichäisches Weltbild habe, und dieses manichäische Weltbild ist eben überall präsent und nicht nur ein Spezifikum bestimmter Religionen, wie Religionshistoriker meinen, sondern das manichäische Weltbild findet sich überall, Beweis, weil man in allen Kulturen eben böse Kräfte versucht zu töten. Wenn ich versuche, in jeder Kultur böse Kräfte zu töten, dann ist damit der Beweis erbracht, dass das manichäische Weltbild natürlich überall präsent ist, logisch. So, und das heißt, dass die archaischen Kulturen sich über diese Widersprüche keine Gedanken gemacht haben und dass sie je nach Situation, einmal in die Richtung geschwenkt sind und einmal in die Richtung. Und warum? Dafür haben wir schon den psychologischen Grund genannt. Das ist ganz einfach. Der groben Tendenz nach, was mir passiert, ist die Folge des strafenden Gottes. Was anderen, die ich nicht mag, passiert, nein, Blödsinn, andersrum. Nicht? Was mir an Unglück widerfährt, ist die Folge böser Kräfte, was anderen, die ich nicht mag, kann auch die Folge böser Kräfte sein, dann aber als Agenten Gottes. Ne? Das ist der psychologische Reim, der dann letztlich dahinter steckt. Jetzt mal vielleicht ein paar Beispiele dafür, was man macht, wenn man das Unglück als Folge des Bösen sieht. Wir haben ja schon in der letzten Woche ein paar Beispiele gehört, denen zufolge Unglück als Schadenzauber gesehen wird. Also zum Beispiel, der Tod eines Menschen wird als Mord gesehen. Jemand stirbt an Altersschwäche nach unserer Vorstellung oder weil er zu viel geraucht hat nach unserer Vorstellung. Nach der Vorstellung der alten Völker ist aber ermordet worden. Also es gibt viele Kulturen, die im Prinzip jeden Tod als Mord ansehen. Jeden Tod als Mord. Daran sieht man auch wieder, hier wird ein Ereignis als Intention gesehen, als Handlung. Wenn ich einen Tod als Mord sehe, sehe ich einen Tod nicht als Ereignis, wie wir das sehen würden. Wir sehen einen Tod als Ereignis. Wenn ich aber Ereignisse gar nicht kognizieren kann, wenn ich jedes Ereignis als Handlung deute, dann ist natürlich klar, dass ich jeden Tod als Mord sehe. Ist ja logisch. Das heißt, hinter dem Tod aus Gründen von Krankheit, Unfall oder Altersschwäche, Ereignis, steckt in Wirklichkeit eine Geistmacht, eine Intention, die diesen Tod verursacht hat, weil sie diesen Tod wollte. Der Tod ist immer die Folge eines Willens. Das heißt, der Tod wird als Handlung gesehen und nicht als Ereignis, wie wir das tun. Die Altersschwäche, die Krankheit, das ist nur die Hülle, die Fassade. Und dahinter verbirgt sich die böse Absicht. nach dieser Vorstellung jetzt. Und das heißt, der Tod ist die Folge eines Schadenzaubers, also ein Mord. Da stellt sich die Frage, wer hat den Mord begangen? Und wenn jeder Tod ein Mord ist, dann gibt es einen Mörder. Und also, was passiert in solchen Kulturen? Man muss den Mörder dingfest machen. Wenn jeder Tod ein Mord ist, muss ich den Mörder finden. Warum muss ich den Mörder finden? Wenn ich den Mörder nicht finden würde, würde er weitere Verbrechen dieser Art begehen. Man stellt sich das jetzt so vor, dass wenn man den Mörder nicht finden würde, er im Prinzip unendlich viele Morde begehen würde, sogar sich so ausdehnen würde in seiner Macht, dass er alle Menschen umbringt. Das heißt, es ist die fixe Idee von archaischen Völkern, unbedingt die Mörder zu finden und die Mörder zu vernichten. Wenn es nicht passierte, würde eben der Mörder eines Menschen zum Mörder aller Menschen finden. Also das ist eine etwas zwanghafte Vorstellung, die also auch nach unserer Vorstellung natürlich völlig unlogisch ist. Wie kann man sich versuchen, sich das vorzustellen? Stellen Sie sich vor, Sie würden über eine Fläche laufen und es könnte immer passieren, dass aus dem Untergrund, sagen wir mal, ein Krokodil irgendwie aus dem Boden hervorschnappt. Ja? Und Sie müssten immer schauen auf dem Boden, wo könnte jetzt gerade ein Krokodil vortreten, um dann es mit der Axt zu erschlagen. Und wenn Sie das nicht sofort machen, dann wird dieses Krokodil riesengroß und frisst alles auf. Nicht? Das ist so ungefähr die Vorstellung, die natürlich hinter einem solchen Schadenzauber Denken steckt, hinter dieser Vorstellung, dass man ein böses Prinzip, eine Hexe, sofort liquidieren muss, um ihre Ausbreitung und Verbreitung zu verhindern. Also ich will mal sagen, wie weit das geht. Das geht so weit, dass, sagen wir mal, eine Frau, die ein Kind bekommt, das, sagen wir mal, etwas missgestaltet ist. Dann sagt man, dieses missgestaltete Kind ist im Prinzip der Teufel. Und wenn wir es jetzt nicht sofort umbringen, dann wird dieses missgestaltete Kind dafür sorgen, dass Unwetter kommen, dass unser Stamm untergeht, dass die ganze Welt untergeht. Sie glauben, die ganze Welt würde vernichtet werden durch das böse Prinzip, das in diesem missgestalteten Kind sitzt und verkörpert ist und jetzt die Rettung der Welt abhängt von der Tötung dieses Kindes. So weit geht dieses jetzt manichäisch-dualistische Denken, dieses Denken in den Kategorien des Schadenzaubers. Der Teufel, der Antichrist, der besiegt werden muss, ist nicht nur eine fiktive Größe irgendwo, in der Hölle oder so, sondern dieser Teufel, der manifestiert sich überall, also in einem missgestalteten Kind, in einem Ziegenbock, der, sagen wir mal, zu aggressiv ist, ja, oder in einer Person, die auffällt, dadurch, dass sie besonders gewalttätig ist oder dass sie einfach zu viel frisst, ja, irgendwie so. Nicht? Personen, die auffallen und von denen man annimmt, dass in ihr das böse Prinzip steckt, muss ausgemerzt werden, weil ansonsten sich diese böse Kraft ausdehnt und versucht, die Welt zu erobern. Das ist die Vorstellung. Was macht man jetzt? Man muss den Zauber also um jeden Preis finden und töten. Daher sollte er verschont bleiben, weiteres Unheil anrichten wird. Wie findet man jetzt den Zauberer, das böse Prinzip? Entweder man bildet es sich einfach ein. Ja? Man bildet es sich einfach ein. Man überlegt sich, wer könnte es gewesen sein? Und irgendwie, also wenn man die ethnografischen Berichte liest, hat man den Eindruck, es hängt von der Willkür ab. Also man sucht sich irgendjemand aus. Also stellen Sie sich jetzt vor, sie fällt um, ja, liegt da, wir stellen fest, leider letaler Ausgang, und sagen dann, wer könnte es gewesen sein? Und ich sage jetzt, das kann nur die Frau mit dem Schal da hinten gewesen sein, denn sie ist die Einzige, die hier einen solchen Schal trägt. Also war sie die Verantwortliche. Also wenn man die ethnografischen Berichte liest, geht das in diese Richtung. Heißt, Leben in solchen Gesellschaften kann durchaus gefährlich und von der Willkür abhängig sein. Es gibt natürlich differenziertere Testverfahren. Also zum Beispiel die Giftprobe. Verdächtige Personen werden also mit einer Art Lügendetektor konfrontiert. Man gibt ihnen Gift und wer stirbt an dem Gift, der war dann der Töter. Oder es gibt Orakel, nicht diese Knochenorakel oder irgendwelche anderen Orakelformen. Und damit identifiziert man dann die Person. Sehr verbreitet ist es, dass bei verschiedenen Stämmen Todesfälle so gerecht werden, also ich spreche nicht von Mordfällen, sondern von Todesfällen, so gerecht werden, weil sie als Mordfälle interpretiert werden, dass man auf Kopfjagd geht. Ja, also der Großvater stirbt, also ziehen die Söhne in den Krieg und versuchen, den Stamm, mit dem sie gerade im Konflikt stehen, zu überfallen und eine x-beliebige oder eine spezifische Person des gegnerischen Stammes zu töten, weil sie sagen, das war der Mörder. Weil man sowieso mit diesem Stamm immer in Konflikt steht, denkt man sich, dass dieser gegnerische Stamm über Magie und Schadenzauber versucht, die eigene Gruppe anzugreifen. Das heißt, ein Todesfall in der eigenen Gruppe wird verstanden als Schadenzauber von Seiten des gegnerischen Stammes oder gegnerische Familie, gegnerische Sippschaft. Und dann zieht man in den Krieg gegen diesen gegnerischen Stamm, weil der Opa an Altersschwäche gestorben ist, bringt dann dort den vermeintlichen Mörder um. Das ist also sehr verbreitet. Ne? Das ist sehr verbreitet. Das ist die sogenannte Kopfjagd. Das ist die Ursache der Kopfjagd. Gott und Teufel sind also zwei Gegenspieler oder zwei Mitspieler, je nach religiöser Auffassung, beziehungsweise je nach Gesichtspunkt, den man gerade in den Vordergrund rückt. Bleiben wir jetzt beim bösen Prinzip, dem Teufel und seinen Agenten. Ich habe schon gesagt, wenn der Teufel Einfluss nimmt auf das Geschehen in dieser Welt, dann gibt es eben Menschen, die mit diesem Teufel in Verbindung stehen, und das sind die Hexen. Genauso wie es eben Menschen gibt, die mit Gott in Verbindung stehen. Das sind zum Beispiel die Priester, die Mönche. Das sind eben Menschen, die Heiligen. Das sind die Menschen, die mit Gott in Verbindung stehen. So wie die Heiligen mit dem guten Gott in Verbindung stehen, oder die Priester mit dem guten Gott in Verbindung stehen, so stehen die Hexen mit dem schlechten Gott in Verbindung. Das heißt, man traut Menschen zu, dass sie in sich die göttliche Kraft oder die teuflische Kraft gespeichert haben, und zwar so, als wenn sie selbst Götter wären oder als wenn sie selbst Teufel wären. Und das ist ganz wortwörtlich gemeint. Nicht? In der alten Welt herrscht die Vorstellung, dass Menschen über göttliche Kräfte verfügen können. Dass Menschen alles das können, was Götter auch können. Es gibt in der alten Welt, trotz Monotheismus, als Spezifikum bestimmter Kulturen, immer die Vorstellung, dass Menschen alles das können, was Götter auch können, und dass es Menschen gibt, die alles das können, was Teufel auch können. Beweis ist erbracht, wenn man verweist auf die Existenz von Hexen. In jeder Kultur, in der es Hexen gibt, gibt es dann natürlich auch die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die alles können, was der Teufel auch kann. Wenn es in einer Kultur Heilige gibt, wenn es in einer Kultur weiße Hexen gibt oder Zauberer gibt, Magier gibt, ohne böse Konnotationen, dann ist damit der Beweis erbracht, dass man glaubt, dass Menschen alles das können, was Götter auch können, wenn man diesen bösen oder guten Agenten zutraut, über alle Fähigkeiten magisch zu verfügen. Und das ist der Fall. Da sind wir nämlich bei der Magie. Und bei der Verhältnisbestimmung von Magie und Religion. Stellt sich jetzt die Frage, was haben denn die alten Völker geglaubt, über welche Fähigkeiten Menschen verfügen können? Über welche Fähigkeiten können Menschen verfügen? Und da stellt man nämlich fest, Menschen können nach der Vorstellung der alten Völker über alle Fähigkeiten verfügen. Das heißt, man glaubt, Menschen, die über magische Kräfte verfügen, können fliegen, Sie können in den Himmel fahren und auch wieder zurückkommen. Sie können in die Unterwelt fahren und wieder zurückkommen. Sie können mit Zaubersprüchen sich Liebhaber verschaffen, so viel wie sie wollen. Sie können mit Zaubersprüchen Menschen umbringen, so viel wie sie wollen. Sie können mit Zaubersprüchen Winde machen, das Meer in einen Sturm bringen. Es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze. Die alten Völker glauben, dass die Magier alles können. Es gibt keine Grenze. Außer, dass man sagt, es gibt Magier, die über noch mehr Magie verfügen, um so die Magie einer bestimmten Magierperson einzugrenzen. Also, dass man sagt natürlich, der liebe Gott wird auch den mächtigsten Magier in der Ausübung seiner magischen Macht begrenzen können. Obwohl es natürlich auch in der alten Welt, auch und gerade im Buddhismus, immer wieder Personen gegeben hat, die natürlich behauptet haben, dass vor ihnen auch die größten Götter zittern würden. Ja? Also da gibt es immer wieder welche, die dann irgendwo auftauchen und sagen, ich habe so viel Magie, mein Zauberbuch ist so hervorragend, da müssen auch die großen Götter vor mir kuschen. Ja? Aber selbst wenn man jetzt akzeptiert, dass in der Regel natürlich solche Ansprüche nicht unbedingt von der Umgebung ratifiziert und bestätigt werden, man natürlich die Auffassung hat, dass die Magie des Magiers entsteht dadurch, dass die Macht Gottes angezapft wird. Indem ich die Macht der Götter anzapfe, verfüge ich über Magie. Aber wenn die so angezapfte Magie präsent ist, dann vermag sie alles. Das heißt, diese Völker sagen nicht, die Magie hat hier eine Grenze, man kann mit Magie das vielleicht noch erreichen, aber das eher nicht, das schafft man nicht, sondern im Prinzip gibt es dort keine Grenze. Natürlich streiten sich die Magier untereinander, wer jetzt über mehr Magie verfügt. Also, der katholische Priester im Mittelalter hat natürlich vehement Einspruch erhoben, wenn im Dorf Personen auftauchten, die sagten, also dass sie das alles auch könnten. Das sind aber Autoritätskonflikte und keine Grundsatzfragen aus heutiger Sicht. Das sind ja Autoritätsprobleme, keine Fragen über die Wirksamkeit von Magie, sondern nur eine Frage darüber, wer hat die mächtigere Magie und wer kommt an magische Mittel ran. Da sind wir bei der nächsten Frage, welche Personenkreisen traut man denn zu, über magische Mittel zu verfügen? Jetzt würde man sagen, naja gut, sind eben nur charismatische Personen, magisch befähigte Personen, die über solche Fähigkeiten verfügen, aber doch nicht die Masse des Volkes. Diese Auffassung ist aber falsch. Warum ist sie falsch? Weil es natürlich überall in der alten Welt Flohmärkte gibt, auf denen man sich die Utensilien ja kaufen kann. Also jeder kann sich ja auch heute noch irgendwo in der Karibik oder in Indien oder Schwarzafrika, kann sich ja auf den Märkten eindecken mit magischen Utensilien. Und diese Dinge würden ja nicht verkauft werden, wenn man nicht davon glaubte, dass derjenige, der dafür den Preis entrichtet hat, diese auch zur Anwendung bringen kann, indem er sie eben für seine persönliche Magie nutzt. Das heißt, jeder kann über magische Mittel verfügen. Die weiße Magie ist die gute Magie, die für Ernteglück sorgt, für Kinderreichtum, Kriegserfolge und so weiter. Und die schwarze Magie ist eben die, die den Schaden produziert. Und so ist die alte Welt dadurch beherrscht und bestimmt, dass man glaubt, dass die Ereignisse dieser Welt dadurch zustande kommen, dass Menschen Magie benutzen. Also man denkt, hier ist mir etwas Gutes passiert, weil ich vorher diese Magie benutzt habe. Oder weil ich vorher dieses Ritual durchgeführt habe. Nicht die Menschen in der alten Welt, bevor sie ein wichtiges Ereignis ausführen, beten sie zu den Göttern, bringen Opfer dar. Nicht? Also die bringen ja fast täglich irgendwelche Opfer dar. Wird ein Huhn geschlachtet oder der Ahnengott kriegt irgendwie ein bisschen Reis zu essen. Das sind dann die täglichen magischen Opfer. Und alles Gutes, was mir passiert, kommt durch diese Magie zustande. Wenn mir etwas Schlechtes passiert, da muss also eine andere Person eine negative Magie, eine schwarze Magie, einen Schadenszauber gegen mich in Anschlag gebracht haben. Also bin ich vom Pferd gefallen, aha, es muss der Nachbar gewesen sein, der auf mein Pferd eifersüchtig ist, weil es eine schöne weiße Farbe hat oder wie immer. Ja? Oder weil er kein Pferd hat und so weiter. Es muss der Nachbar gewesen sein, der mit schwarzer Magie dafür gesorgt hat, dass ich vom Pferd gefallen bin. Also alle Ereignisse erklärt man sich dadurch, dass Magie und Gegenmagie in Anschlag gebracht wird. Deswegen kann man sich dann auch schützen gegen die gegen den Schadenszauber eines bösen Nachbarn. Ich schütze mich gegen den Schadenszauber eines bösen Nachbarn, indem ich meinerseits Schutzmagie in Anschlag bringe. Ich schütze mich durch Gegenzauber gegen die böse Magie des Nachbarn. Die Amulette kommen natürlich daher. Die Amulette trägt man als Schutz gegen böse Geister, gegen böse Nachbarn, gegen böse Verwandte, gegen Menschen, die mit magischen Mitteln mir etwas Böses wollen. Und ohne Magie funktioniert in dieser Welt eben nichts. Weder gutes Wetter noch gute Ernte. In der Liebe klappt nichts, Geburten funktionieren nicht, nicht einmal eine Reise. Wenn man eine Reise übernimmt, wird vorher immer ein Opfer dargebracht. Schadenszauber, wie gelingt es, jemanden umzubringen? Ganz einfach. Man bohrt ein Loch in eine Puppe. Man verbrennt das Bild der Person, die man töten will. Man schlägt einen Nagel in die Fußspur dieser Person und so weiter. Und dann haben wir auch wieder was, nämlich die mystische Partizipation. Man glaubt, dass wenn ich einen Nagel in die Fußspur einer Person schlage, dann bringe ich diese Person zu Fall, weil man meint, über einen unsichtbaren Äther gleichsam steht diese Fußspur immer noch in der Verbindung der Person, die sie gemacht hat. Selbst wenn sie jetzt schon 10 Kilometer weiter ist. Aber diese Fußspur hat Teil an der Person. Ein unsichtbarer, magischer Äther, der den Kosmos eben mit dieser Person verbindet und das genügt. Verbrenne ich das Bild einer Person, wird sie zu Tode kommen. Das ist der Grund, warum in der dritten Welt es schwierig ist, Personen zu fotografieren, weil die eben meinen, man hätte jetzt Gewalt über sie, wenn man das Foto mitträgt und könnte sie dann anschließend in irgendeiner Form beeinflussen. Oder, ist auch heute noch in Schwarzafrika sehr verbreitet, man salbt sich ein gegen Kugeln. Also man kann auf den Märkten überall Salben kaufen. Man salbt sich dann ein und kann dann auf das Schlachtfeld ziehen, weil die Salbe macht einen unverwundbar gegen Kugeln. Das glauben viele. Also gerade die Kindersoldaten in Afrika glauben das ganz gerne, dass ihnen da nichts passieren kann, wenn sie sich entsprechend vorher eingesalbt haben. Das ist also ein Glaube, der ist heute noch sehr stark in Afrika und der ist uralt. Denn die Römer hatten diesen Glauben genauso und den hatten sogar noch die Preußen im 17. Jahrhundert hatten den noch. Man sagte dann, der Feldherr, der Ausdruck war der Feldherr ist fest, ne? Friedrich der Erste, er galt als fest. Also als jemand, den man nicht verwunden kann, den kann man nicht erschießen. Da können Sie ruhig ein ganzes Magazin abfeuern, das macht dem gar nichts aus, weil er vorher seine Salbe aufgetragen hat. Das findet man in der ganzen alten Welt, bei den Indern, bei den Chinesen, bei den Afrikanern, rund um den Globus, findet man diese Vorstellung. Bevor wir zur Analyse der Magie weiterkommen, konzentrieren wir uns nochmal auf diese Hexenvorstellungen. Zunächst mal, der Glaube an die Hexen, den findet man in der ganzen alten Welt. Es gibt keine Kultur, in der man diesen Hexenglauben nicht findet. Bei den australischen Ureinwohnern, bei den Chinesen, bei den Indern, den alten Amerikanern, bei den Germanen, der griechisch-römischen Antike. Was lernen wir daraus? Dasselbe wie das, was wir schon aus der Analyse des Animismus gelernt haben. Hier handelt es sich nicht um Traditionen, die irgendjemand irgendwann mal erfunden und in die Welt gesetzt hat und das anderen Leuten weitererzählt hat. Das ist keine Frage des Erzählens und des Berichtens, sondern es erwächst aus der kindlichen Denkstruktur von Menschen. Menschen, die nicht die Kategorien Kausalität und Zufall haben, Menschen, die nicht die Kategorie haben, dass es unbeseelte und unbelebte Ereignisse und Objekte gibt, Menschen, die glauben, dass alle Dinge belebt und beseelt sind und die also nicht zwischen Handlung und Ereignissen unterscheiden können, für die alles die Folge von Intention ist, können gar nicht anders, als sich vorzustellen, dass böse Ereignisse entweder die Folge strafender Götter oder von bösen Dämonen sind, also von Hexen auch. Und das heißt, diese Vorstellungswelt, der Glaube an die Hexen, resultiert unmittelbar aus den Denkstrukturen von Menschen. Und weil das so ist, weil dieser Glaube an Hexen unmittelbar aus den Denkstrukturen, nämlich aus den kindlich elementaren Denkstrukturen von Menschen erwächst, kann man erklären, warum dieser Glaube erstens in allen alten Kulturen existiert und zweitens in allen geografischen Räumen und zu allen Zeiten unterhalb der Stufe der Industriegesellschaften. Verstehen Sie das? Wenn das Traditionen wären, an die ich glauben kann oder nicht glauben kann, wenn das Ideen wären, an die ich glauben kann oder nicht glauben kann, wie der Kommunismus, da kann man dran glauben oder man kann nicht dran glauben. Oder sagen wir mal an die Sozialdemokratie, vielleicht glaubt daran oder ich glaube nicht daran. Man kann eine Person leicht davon überzeugen, dass die Sozialdemokratie gut ist oder man kann sie davon überzeugen, dass sie nicht gut ist. Man kann diesen Glauben annehmen oder man kann ihn nicht annehmen. Aber den Glauben an die Hexen oder der Glaube an Magie, der Glaube an Animismus hat einen anderen Charakter. Da geht es nämlich gar nicht um Glauben. Da geht es nicht um etwas, was ich annehmen oder ablehnen kann. Da geht es nicht um eine Option, geht es nicht um eine Wahl, da geht es nicht um eine Entscheidung. Ein archaischer Mensch mit seiner kindlich elementaren Denkstruktur kann gar nicht anders, als daran zu glauben, beziehungsweise als die Dinge so zu sehen, als wenn sie das Resultat böser oder guter Geister sind. Der kann gar nicht anders. Der kann genauso wenig darüber entscheiden, wie er darüber entscheiden kann, ob er, sagen wir mal, mit seinen Händen über den Boden laufen soll. Das ist nicht etwas, was zur Disposition steht. Wir können uns überlegen, ob wir bestimmte Ideologien annehmen. Und auch der archaische Mensch kann sich überlegen, ob er Christ oder Muslim ist. Das kann er entscheiden, das kann er überlegen. Das ist eine Frage der Wahl und der Überlegung und der Entscheidung. Aber der archaische Mensch kann nicht entscheiden, ob er religiös ist oder nicht. Der archaische Mensch kann nicht darüber entscheiden, ob die Welt gesteuert wird von Geistern und Dämonen oder nicht. Das geht nicht, weil diese Art des Denkens aus seiner Denkstruktur emergiert. Und weil das so ist, erklärt das ja auch, warum man Magie, Animismus und den Glauben an Hexen, den Glauben an Geister in jeder archaischen Kultur findet. Das ist die ganz einfache Beweisführung. Das ist der ganz einfache Gedanke. Nur die Industrievölker glauben nicht an Hexerei. Nur die Völker, die am Vorabend der industriellen Revolution stehen, die haben den Hexenglauben überwunden. Der Hexenglaube, das zeigt uns die paläolithische Kunst, ist so alt wie die Menschheit. Und der Hexenglaube existiert heute noch überall da, wo die moderne Gesellschaft nicht Fuß gefasst hat. Also in ländlichen Regionen, auch in Ländern des Mittelmeerraums, ich will jetzt keine Namen nennen. Auch in Afrika, auch in Indien, auch in den ländlichen Regionen Lateinamerikas gibt es noch den Hexenglauben. Immer da, wo die moderne Kultur Fuß gefasst hat, erodiert und verschwindet der Hexenglaube. Auch im ländlichen Rumänien existiert der Hexenglaube noch. Oder in den Ländern südlich und östlich des Mittelmeerraums. Da in Indien, da existiert er noch. In Indien wurden allein in den 70er Jahren über 50.000 Hexen verbrannt. In Kinshasa gibt es heute 20.000 Kinderhexen. 20.000 Kinderhexen heute. Der ANC in Südafrika besteht darauf, dass der Glaube an Hexen und die Verbrennung von Hexen Teil der Kultur des ANC ist. Ja, die kriegen da nämlich einen schönen Autoreifen um den Hals und der wird dann angezündet. Das war übrigens auch in der römischen Antike auch wieder interessant. Ne? Also was heute in Afrika noch zu finden ist, gab es im römischen Kaiserreich. Das ist ganz interessant. Das römische Kaiserreich hat viele magische Rituale, die man heute in Afrika findet. Und dazu gehört eben auch, damals gab es keine Autoreifen, da hat man Kleidung genommen, nicht? Da hat man die Kleidung um den Hals gewickelt und hat das dann angezündet und hat so Hexen verbrannt. Und heute nimmt man eben durch den partiellen Einbruch der Moderne in Form von Autoreifen eben diese, wenn man Hexen verbrennen will. Und da sind Tausende, die da jetzt noch umkommen durch diese Dinge. Bei uns wurde der Hexenglaube abgeschafft im Gefolge der Aufklärung. Und zwar waren das insbesondere die Kaiser und die Könige, ne, also Kaiserin Theresia von Österreich und preußische König, die haben im Gefolge der Aufklärung Schluss gemacht mit dem Hexenglauben und der Hexenverfolgung. Worauf beruht jetzt die Magie? Worauf beruht der Hexenglaube, die Magie, der Glaube an Zauberer? Wie kann man das erklären? Wie kann man erklären, dass Menschen glauben, dass ein einzelner Mensch dazu in der Lage wäre, Kraft seines Wunsches, die Welt zu beherrschen? Denn das, darum geht es ja. Ein einzelner Mensch, von ihm wird angenommen, dass er Kraft seines Wunsches über die Fähigkeit verfügt, dem Universum zu gebieten. Denn darum geht es. Ich habe ja gesagt, es gibt keine Schranken. Das bedeutet im Klartext, da laufen Menschen rum, die glauben, sie könnten die Sterne in eine andere Richtung bewegen. Das ist jetzt wortwörtlich gemeint. Die glauben, sie könnten dem Meer gebieten und das Meer beherrschen. Sie könnten also mit bestimmten Sprüchen und Formeln dafür sorgen, dass jetzt der Sturm auf dem Atlantik aufhört. Nicht? Das ist ja der außerordentliche Fähigkeiten, die man da den Menschen zutraut. Dann wäre unser einer gerade mal es schafft, ein Butterbrot zu bestreichen. Nicht? Also unsere Fähigkeiten sind ja in unseren Augen sehr beschränkt, was wir uns an Fähigkeiten, an Möglichkeiten zutrauen. Hier ist keine Grenze. Hier in der Magie ist keine Grenze. Hier traut man einzelnen Menschen zu, mit bloßen Zaubersprüchen, mit bloßen Formeln, mit der bloßen ritualisierten Formulierung eines Wunsches, Prozesse in Gang zu setzen, die zum Zentrum des Universums gehören. Ne, vor Kaiser Barbarossa beugt sich die Sonne. Ne, und heute noch laufen viele Rastamänner da in Jamaika rum, die glauben, dass wenn sie da durch die Straße marschieren, dann beugen sich die Bäume und sagen ihnen guten Tag. Ne, die Stämme drehen, gehen Richtung Boden um, dem großen Magier, der gerade wieder etwas Rauschgift zu sich genommen hat, um ihm die Reverenz zu erweisen. Und das hat man auch von Kaiser Barbarossa, nicht? Wenn Kaiser Barbarossa die Straße entlang reitet, ne, die Bäume sagen ihm guten Tag und verbeugen sich vor seiner Majestät. Wie kann man das erklären? Zunächst mal, die meisten Magieforscher seit der Hippie-Kultur der 70er Jahre, die sagen immer, ja, das ist gar nicht so ernst gemeint, das meinen die gar nicht so. Das stimmt nicht. Die Leute glauben das wortwörtlich. Das kann man daran feststellen, dass sie ihr Leben davon abhängig machen. Wenn Menschen ihr Leben von solchen Glaubensformen abhängig machen, dann ist der Beweis erbracht, dass sie das wirklich geglaubt haben. Wer glaubt, dass die Menschen das nicht wirklich geglaubt haben, weiß nicht, wovon er redet. Der kennt sich in der Materie einfach nicht aus. Der hat nur eine oberflächliche Kenntnis dieser Dinge. Wer diese Dinge kennt und studiert hat, weiß, die Menschen glauben das tatsächlich. So, wie kann man das psychologisch erklären, dass archaische Menschen diese Dinge wirklich glauben? Das kann man natürlich auch wieder nur kinder- und entwicklungspsychologisch erklären. Hier liegt also noch ein unreifer Geist vor, ein Geist, der zumindest partiell Fantasie und Realität verwechselt, der Opfer einer blühenden Einbildungskraft ist. Man kann sagen, ohne die Kategorie der Einbildungskraft könnte man diese Phänomene gar nicht erklären. Aber eben nicht Einbildungskraft als eine universalpsychologische Kategorie, sondern als eine Kategorie, die aus der geistigen Entwicklung herrührt oder die wir vor der Folie geistiger Entwicklung untersuchen müssen. Also eine kindliche Einbildungskraft. Eine kindliche Einbildungskraft, eine naive Einbildungskraft, nicht die Einbildungskraft des Dichters, nicht die Einbildungskraft eines Romanlesers, nicht die Einbildungskraft des Philosophen, sondern die Einbildungskraft einer naiven Person, die glaubt, in einem direkten Kontakt mit der Natur zu stehen. Und darum handelt es sich nämlich. Es ist ein direkter Kontakt zur Natur. Deswegen ja auch Naturmensch. Hier sieht der einzelne Mensch sich nicht in einem totalen Gegensatz zur Natur, zum Universum stehend, sondern sieht sich als ein Teil der Natur. Und wer sich so direkt als Teil der Natur, des Universums versteht, meint dann natürlich auch, dass er auf dieses Universum einen direkten Zugriff hat. Man ist ja im Grunde noch im Gebet präsent. Wenn man zu Gott betet, betet man ja zu der Person, die das Universum in Gang hält und meint, man würde mit ihm im Gespräch stehen können. Und in der Magie ist das eben etwas noch direkter. Der Magier glaubt eben, er könnte das Universum beherrschen oder dem Universum seine Bitten und seine Wünsche aufzwingen und aufdrängen. Man könnte das erkenntnistheoretisch auch nennen als Konfusion von Subjekt und Objekt. Das ist eine Konfusion von Mensch und Natur, eine Konfusion von Subjekt und Objekt, eine Konfusion von Gedanke und Welt. Das ist eine Konfusion von Idee und Welt. Ich glaube, dass wenn ich eine Idee habe, ist die auch wirklich. Ich kann keine falschen Ideen haben. Eine Idee, die ich habe, ist wirklich. Eine Idee, die ich habe, wird zur Wirklichkeit von sich aus. Weil meine Idee gar nicht nur meine Idee ist. Und das steht natürlich im Gegensatz zu unserer Psychologie, hoffe ich jedenfalls, die davon ausgeht, dass wir natürlich nicht in einem direkten Kontakt zum Universum und zur Natur und zum Kosmos stehen, sondern dass ein Gegensatz da ist. Ein Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt, ein Gegensatz zwischen Mensch und Welt, dass wir also von der Welt getrennt sind und dass unsere Gedanken nur in unserem Kopf sind. Wenn wir einen Gedanken haben, dann vermuten wir den ja nicht da, da und da, sondern wir vermuten diesen Gedanken hier, in unserem Kopf und sonst nirgends. Kleine Kinder und Naturvölker sind aber anderer Meinung. Die sagen eben, wenn sie einen Gedanken haben, dann schwebt der gewissermaßen in der Luft. Der Gedanke, den sie im Kopf haben, ist Teil des Universums. Das denken 5-6-jährige Kinder, das denken Naturmenschen, das denken die Philosophen der alten Welt. Die Gedanken schweben gleichsam in der Luft und sind überall präsent. Sie sind ein Teil des Universums selbst. Und wenn ich sie jetzt in meinem Kopf habe, sind sie gleichzeitig überall. Und dass also Gedanken ein Teil meiner Psyche sind und nur hier präsent sind und sonst nirgends, das muss man erstmal lernen. Das Kind geht zunächst mal davon aus, wenn es einen Gedanken hat, dann hat es ihn nicht allein, sondern dieser Gedanke ist gewissermaßen Teil des Universums, im Universum präsent. Und weil das Kind direkt mit dem Universum verbunden ist, glaubt es also, dass dieser Gedanke auch Teil des Weltalls ist und das Weltall beherrscht. Das muss erstmal gelernt werden. Diese adualistische Auffassung, das nennt man adualistische Auffassung, zu überwinden. Wenn wir jetzt festgestellt haben, dass Animismus und Magie universale Grundstrukturen sind des menschlichen Denkens in Kultur und Geschichte, die es überall gegeben hat und die gleichzeitig auch noch in unserer Kultur Denkweisen der Kinder sind, aber nicht mehr Denkweisen in unserer Kultur von Erwachsenen, sondern Kinder aller Welt haben diese Gedanken und Erwachsene der vorindustriellen Welt haben diese Gedanken. Da muss ich natürlich zu dem Schluss kommen, dass Erwachsene in vorindustriellen Gesellschaften in diesen kindlichen Denkweisen verhaftet bleiben, während nur Erwachsene in Industriegesellschaften aus diesen kindlichen Denkweisen heraus sich entwickeln. Das werden wir später, vor allem in der vierten, fünften Sitzung, genauer analysieren. Jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie wir denn diese Verbindung von Animismus und Magie erklären können. Wir haben ja festgestellt, Animismus gibt es in jeder alten Kultur, Magie gibt es in jeder alten Kultur. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen Animismus und Magie? Ganz einfach. Wenn ich glaube, dass alle Ereignisse Intention sind, wenn ich glaube, dass alle Objekte, alle Gegenstände, alle Ereignisse beseelte und belebte Personen sind, dann kann ich natürlich als Mensch alle Dinge ansprechen. Wenn jedes Ereignis, jedes Phänomen, jedes Objekt gleichzeitig ein Geist ist, von einem Geist beherrscht ist, dann kann ich ja jedes Objekt, jedes Ereignis ansprechen und versuchen, es in meinem Sinne zu beeinflussen. Deswegen ist Animismus und Magie miteinander funktional verknüpft. Es kann also nicht sein, dass es eine Kultur gibt, die nur animistisch ist, aber nicht magisch. Es kann nicht sein, dass eine Kultur nur magisch ist, aber nicht animistisch. Wenn eine Kultur animistisch ist, dann ist sie gleichzeitig auch magisch. Wenn also alle Kinder sowohl magisch sind, dann sind sie auch animistisch. Und wenn alle vorindustriellen Völker magisch sind, sind sie gleichzeitig auch animistisch. Und zwar aus diesem Grunde. Wenn hinter jedem Feuer, hinter jedem Wind ein Geist steckt, dann kann ich ja als Magier den Geist des Feuers, den Geist des Windes, den Geist des Wassers, den Geist der Sonne, den Geist der Erde bitten, etwas zu tun, was ich will. Oder befehlen, etwas zu tun, was ich will. Und genauso funktioniert die Magie. Wenn man sich die magischen Rituale anschaut, dann sieht die nämlich genau so aufgebaut. Der Magier bittet den Wind, er möge doch seinen Feind vernichten, wenn er übers Wasser fährt mit einem Schiff, indem er, der Wind, für einen großen Sturm sorgt. Ja? So funktioniert ja Magie. Und daran sieht man ja wieder, das animistische Element ist natürlich der Wind als eine Person, die man ansprechen kann. Und die Magie ist das Gespräch, der Befehl, der Zauberspruch des Magiers, diesen Geist des Windes anzusprechen. Na, wenn ich also Opferriten durchführe, um eine gute Ernte zu bekommen, was mache ich? Ich spreche mittels der Magie den Erntegeist an, den Korngeist oder die Erdmutter und bitte um eine gute Ernte oder befehle, dass eine gute Ernte kommen möge. Na, Magie ist zu verstehen als ein Gespräch mit einem Geist. Ich spreche entweder Geister und Götter an, damit sie empirische Ereignisse auslösen, die in meinem Sinne sind, oder ich spreche die Phänomene direkt an, im Glauben, sie seien geistige Elemente, und wir wissen ja schon, da gibt es keinen grundsätzlichen Gegensatz, es ist immer eine mystische Partizipation. Ich spreche die Objekte selbst an, das heißt, ich spreche die Steine an, sie mögen den Feind erschlagen. Ich spreche das Jagdwild an, es möge erscheinen. Keine alte Kultur, keine alte Jägerkultur ohne Jagdmagie. Jagdmagie meint immer, dass man die Tiere oder den Herrn der Tiere anspricht, er möge dafür sorgen, dass die Tiere mir in die Grube fallen oder in meine Lanze laufen. Die Magie heißt, ich führe ein Gespräch, ich führe einen Befehl aus, indem ich direkt auf die personalen Agenten der Ereignisse einwirke. Und so kann ich eben alles erreichen. Wenn es keinen Gegensatz gibt zwischen belebter und unbelebter Natur, wenn also der Kosmos besteht aus Lebewesen, aus bewussten und beseelten Personen, dann ist ja, der ganze Kosmos im Grunde ein Konzert, ne? Ein Gesprächsraum. Und der besser sprechen kann, der kann eben alles in seinem Sinne erreichen. Ich kann alles erreichen durch Gespräche mit der Umgebung, es sei denn, eine andere Person hat mehr Magie und verhindert den Erfolg meines Gespräches. So ähnlich, wie sagen wir mal, auf einer Party, wo ein Gespräch deswegen nicht zustande kommt, weil ein anderer dazwischen spricht. So ähnlich. Nur dann kann die Magie nicht zum Erfolg kommen, wenn es eben eine Gegenmagie gibt. Das heißt, Magie und Animismus sind miteinander logisch verschränkt und theoretisch reduzierbar auf eben diese kindlich-elementare Denkstruktur. Deswegen spricht man ja auch in der Ethnologie oder Volkskunde von der Spruch- und Wortmagie. Ne? Spruch- und Wortmagie, Zauberformeln, ne? Rituale, die eben dieses Gespräch bestimmen. Ich will mal hier ein hübsches Beispiel bringen über die Magie des Kleinkindes und über den Hexenglauben. Das ist also von Campbell, Mythologie der Urvölker. Und da wird also das erklärt, wie man die Magie oder die Mythologie erklären kann aus der Psychologie des Kindes. Da sagt der gute Mann, wir haben gesehen, dass in der Welt des Kleinkindes das umsorgt werden durch die Eltern den Glauben nährt, die Welt sei auf das Interesse des Kindes abgestellt und stets zu Diensten, um jeden Gedanken und Wunsch zu beantworten. Dieser schmeichelhafte Umstand verstärkt nicht nur die ursprüngliche Indissoziation von innen und außen, sondern verleiht dem Kind noch zusätzlich die Gewohnheit zu befehlen, gekoppelt mit einer Erfahrung unmittelbarer Wirkung. Den daraus resultierenden Eindruck einer Allmacht des Gedankens, des Denkens, die Kraft eines Gedankens, Wunsches, eines bloßen Kopfnickens, die Welt gefügig zu machen, erkannte Freud als die psychologische Grundlage der Magie. Und die Forschungen Piagets und seiner Schule stützen diese Auffassung. Die Welt des Kindes ist beweglich und lebendig. Reaktion und Befehl regieren sie. Nicht physikalische Gesetze. Ein wunderbares Bewusstseinskontinuum mit Vorsatz und Wille ausgestattet, dem Kind selbst gegenüber entweder widerständig oder entgegenkommend. Daran sieht man, wie Magie und Animismus aus der natürlichen Haltung des Kindes hervorwachsen. Hier ist mal ein hübsches Beispiel, wie die Hexe im Denken des Kindes entsteht. Alle dreijährigen Kinder glauben natürlich an Hexen. Ein Gelehrter, schrieb Frobenius, über die Wirkweise der dämonischen Welt des Kindesalters, arbeitet an seinem Schreibtisch. Sein vierjähriges Töchterchen läuft im Zimmer umher. Das Kind ist ohne besondere Beschäftigung und stört. Der Vater gibt ihm drei abgebrannte Streichhölzer und sagt, hier spiele. Das Kind lässt sich auf den Teppich nieder und spielt mit den drei Streichhölzern. Hänschen, Grete und Hexe. Eine lange Weile geht das so hin. Der Gelehrte kann sich ungestört seiner Arbeit widmen. Plötzlich beginnt das Kind erschreckt aufzuschreien. Der Vater fährt auf. Was ist los? Ist dir was zugestoßen? Das Kind, unter Zeichen größter Angst herbeilaufend, Vater, Vater, nimm die Hexe fort und ich kann die Hexe nicht mehr anfassen. Das heißt, das Streichholz ist in dem Bewusstsein des vierjährigen Mädchens gewissermaßen zur Hexe materialisiert. Und es sieht jetzt diesen Streichholz als eine es bedrohende Hexe an. Und der Vater wird gebeten als Person, die das Kind vor dem Zugriff dieser Hexe beschützen muss. Dann sieht man, wie der Hexenglaube gewissermaßen aus der Denkstruktur, aus der psychischen Mentalität des Kindes hervorwächst. Und Ingredienz dieser kindlichen Denkweise ist, es ist nicht etwas, was dem Kind anerzogen wird, sondern das handelt sich dabei um ein archetypisches, archaisches Denken. Der Glaube an Hexen steckt in der Psychologie des Kindes eben drin und ist Teil dieses Denkens. Ich wollte heute eigentlich noch etwas weiter gekommen sein, der nächste Teil ist jetzt mythisches Denken. Man spricht ja, wenn man von alten Kulturen spricht, spricht man entweder von magisch-animistischem Denken, man spricht vom magischen Denken oder man spricht vom mythisch-magischen Denken. Genauso wie man vom primitiven Denken der alten Völker spricht. Das sind ja Synonyme, mit denen man versucht, dieses Denken genauer zu charakterisieren. Und zum Denken der alten Völker gehört eben nicht nur Magie und Animismus, sondern eben auch das mythische Denken. Und das mythische Denken ist auch Teil dieser Psychologie. Und wir werden in der nächsten Sitzung dann eben uns damit zu beschäftigen haben, wie das mythische Denken in Verbindung steht mit diesen elementaren Strukturen des Denkens. Dann bis zur nächsten Woche.